Vollständiges Manuskript versprochen. Als Ole vor einigen Wochen gefragt hat, ob ich heute hier predigen könnte, habe ich zunächst gedacht, das würde nicht gehen, weil ja die großen Ferien sind. Und in den großen Ferien existiert ein Lehrer praktisch gar nicht. Und dann habe ich in den Losungen nachgesehen, welcher Text für heute der Predigttext wäre. Und es ist dieser Text, den wir eben als Filmszene gesehen haben. Und ich hatte schon eine Predigt dafür und dachte dann, kannst du das machen? Und dachte, ich würde noch einmal so durchs Manuskript gehen. Aber dann hatte ich den Eindruck, dass Gott mich nochmal ganz neu in diesen Text reinstellt und reinführt. Und es ist eine andere Predigt geworden, als ich sie schon fertig auf dem Papier hatte. Ähnlich, weil sich die Dinge grundlegend ja nicht verändern, aber doch auch irgendwie ganz anders. Der Predigttext steht in Johannes 8. In den Versen 2 bis 11. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangend von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau in der Mitte. Als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr: Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Dieser Text ist in den meisten Übersetzungen mit der Überschrift Jesus und die Ehebrecherin überschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass mancher von uns bei diesem Text viel mehr an die Auseinandersetzung Jesu mit den Pharisäern denkt, als an die Ehebrecherin. Und vielleicht haben wir, ohne dass uns das bewusst ist, vom Gefühl her auch die Rollen in diesem Text schon ziemlich klar verteilt. Da ist zum einen das Opfer, diese Frau, die in einem Moment der Schwäche ihren Gefühlen nachgegeben hat und mit einem anderen Mann ins Bett gegangen ist. Und wer es dann politisch korrekt machen will, der fügt noch an, wo ist eigentlich der Mann? Denn der hätte auch bestraft werden müssen. Und da sind die Täter, diese frommen, kaltherzigen Pharisäer und Schriftgelehrten, denen das Leben einer Frau anscheinend nichts gilt, solange sie nur einen Punktsieg gegen Jesus einfahren können. Und vielleicht hat mancher sogleich das Bild strenger, verbitterter und aller Lebensfreude abgewandter alter weißer Männer vor sich. Und schließlich ist da der Retter, Jesus, der in seiner Liebe und Geduld einmal mehr Gnade vor Recht ergehen lässt und den Anklägern damit zeigt, dass ein Menschenleben vor Gott mehr wert ist als das Einhalten von Regeln und Gesetzen. Dieser Text lädt mit der Dramatik sehr dazu ein, ihn fast wie so eine Filmszene von außen zu betrachten, so wie wir dieses Video eben gesehen haben. Eine Szene, in der die bösen Pharisäer und Schriftgelehrten blutige Gerechtigkeit fordern, in der Jesus aber mit unblutiger Barmherzigkeit antwortet. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Aber ich glaube, man wird dem damit nicht gerecht, sondern in diesem Text geschieht viel mehr. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen nicht außerhalb des Textes bleiben, dass wir nicht Zuschauer sind und es wie so eine Szene anschauen und ein, zwei gute Gedanken mitnehmen, sondern ich hoffe, dass Gottes Geist uns heute Morgen in diesen Text hineinstellt, an die Stelle, an der unser Platz ist, in die Rolle hinein, die unsere Rolle darin ist. Jesus und die Pharisäer. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm. Im Ehebruch ergriffen und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangend von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau in der Mitte. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben recht mit dem, was sie sagen. Als Gott Mose und seinem Volk sein Gesetz gab, da hat er es offensichtlich für so wichtig gehalten, die Ehe zu schützen, dass er es lieber mit angesehen hat, dass Menschen sterben, als dass Ehen zerstört werden. Er hat Ehebruch offensichtlich für so zerstörerisch, so gefährlich gehalten, dass er gesagt hat, das darf es bei euch unter keinen Umständen geben, koste es, was es wolle. Diese Männer haben recht mit dem, was sie sagen, aber es geht ihnen nicht darum, Gottes Willen zu tun. Ihnen geht es um etwas anderes. Sie wollen Jesus beseitigen. Dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Weshalb wollten die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus beseitigen? Im 11. Kapitel des Johannesevangeliums, also ein Stück weiter, da haben wir die Gelegenheit, sie zu beobachten, als sie miteinander beraten. Da heißt es, da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer das Synedrium. Das ist der höchste Rat, den die Juden hatten, für alle religiösen und auch weltlichen Fragen des Zusammenlebens zuständig. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer das Synedrium und sprachen: Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so gewähren lassen, werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und sowohl unseren Ort als auch unsere Nation wegnehmen. Wenn wir ihn so gewähren lassen, werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und sowohl unseren Ort als auch unsere Nation wegnehmen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, und das ist ihr eigentliches Motiv, hatten Angst. Sie hatten Angst, dass Gottes Volk ohne ihr Eingreifen zugrunde gehen würde. Sie hatten angesichts der Umstände aus dem Blick verloren, dass Gott am Werk ist. Das ist eine große Gefahr für alle, die geistlich Verantwortung tragen, aus dem Blick zu verlieren, dass Gott ja am Werk ist. Und aus Angst, dass ohne ihr Eingreifen eine Gemeinde, der Glaube zugrunde gehen könnte, aus Angst davor, schlimme Dinge zu tun. Blaise Pascal hat einmal gesagt, niemals tut der Mensch das Böse so vollkommen und fröhlich, als wenn er es aus religiöser Überzeugung tut. Und so kommen diese Pharisäer und Schriftgelehrten mit frommen Absichten. Sie wollen das Volk retten, wollen nicht, dass Israel, dass das Volk der Juden zugrunde geht. So kommen sie mit frommen Absichten, aber mit einem verschlossenen Herzen zu Jesus und begegnen ihm nicht. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde, als sie ihn ansprechen. Es scheint, als ignoriere Jesus sie. Aber eigentlich geschieht selbst hier das Gegenteil. Selbst jetzt noch reicht Jesus ihnen die Hand, indem er sie mit dieser Geste in ihrer Sprache anspricht und sie warnt. Denn er zitiert damit ein altes Prophetenwort, das sie mit Sicherheit kannten. Hoffnung Israels, Herr, alle, die dich verlassen, werden beschämt werden und die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden, denn sie haben die Quelle lebendigen Wassers, den Herrn, verlassen. Das ist die Gefahr, wenn Angst das Regiment übernimmt. Wer nicht mit einem ehrlichen Herzen zu Jesus kommt, der wird ihm wahrscheinlich nicht begegnen. Wenn wir beten, dabei aber eigentlich nur unserer frommen Routine folgen, dann werden wir ihm vermutlich nicht begegnen. Wenn wir Anbetungslieder singen, dabei aber eigentlich nur dieses gute Gefühl, das ich dabei einstellen kann, suchen, dann werden wir ihm vermutlich nicht begegnen. Wenn wir Jesus nicht mit reinem Herzen, wie Ole das in der letzten Predigt gesagt hat, wenn wir Jesus nicht mit reinem Herzen suchen, laufen wir Gefahr, am Ende sogar alles zu verlieren, auch wenn wir uns mit noch so geistlichen Fragen beschäftigen, mit noch so geistlichen Anliegen herumlaufen, wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Nur denen, die suchen, gilt die Verheißung zu finden und nur denen, die ihn suchen, gilt die Verheißung zu leben, sagt Gottes Wort. Jesus und die Ehebrecherin. Als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr: Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Jetzt geschieht das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht erlebt haben. Es kommt zu einer echten Begegnung mit Jesus. Und es ist Jesus, der zuerst spricht. Das ist natürlich auch kulturell bedingt und die Frau ist ohnehin schon sehr in der Defensive, aber es ist Jesus, der hier zuerst spricht. Als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr: Frau, wo sind deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Ich habe mich gefragt, warum ist die Frau nicht auch gegangen? In dieser Filmszene ist sie noch am Boden, aber eigentlich steht sie in der Mitte. Und sie hätte ja vielleicht auch gehen können, als sich die Gelegenheit bot. Aber statt wegzulaufen und irgendwie vielleicht zu hoffen, dass Gras über die Sache wächst, bleibt sie in seiner Nähe und wartet noch auf irgendetwas. Fast scheint es, als warte sie darauf, dass er noch einmal zu ihr spricht. Und ich habe gedacht, es ist eine Haltung, die ich mir für meine eigene Nachfolge auch wünsche. Trotz allem, was in meinem Leben schiefläuft, in seiner Nähe zu bleiben und darauf zu warten, dass er spricht, trotz allem, was in meinem Leben schiefläuft, in seiner Nähe zu bleiben und darauf zu warten, dass er spricht, statt mich ins Tagesgeschehen zu stürzen und zu hoffen, dass sich dieses schlechte Gefühl irgendwie doch durch einen gelungenen Alltag widerlegt. Und das ist auch eine Haltung, die ich mir für uns als Gemeinde wünsche, dass wir seine Nähe suchen und darauf warten, dass er spricht. Wir zelebrieren unsere Gottesdienste oft so, als wären wir Wissende. Dabei sind wir doch eigentlich Fragende. Wir feiern unsere Gottesdienste viel zu oft so, als wären wir Glaubende. Dabei sind wir doch häufig Zweifelnde. Es geht nicht darum, mit unseren Unzulänglichkeiten und unseren Zweifeln irgendwie zu kokettieren und uns wichtig zu machen oder sie herabzuspielen. Aber wir sollten es lieber aushalten, dass Jesus nicht spricht, als dass wir uns und anderen etwas vormachen oder uns und andere irgendwie manipulieren, und sei es in guter Absicht. Die Frau bleibt in Jesu Nähe und er spricht zu ihr: Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus verurteilt die Frau nicht, aber er beurteilt das, was sie getan hat, sehr wohl. Er nennt das beim Namen: Sünde, Trennung von Gott. Er sagt: Sündige hinfort nicht mehr. Manchmal entwickelt sich bei diesem Text so ein Gefühl, dass Jesus nicht verurteilt und wir dann auch gar nicht. Das ist auch richtig. Verurteilen, das ist nicht unsere Sache. Gott sei Dank. Aber Dinge zu beurteilen, das ist schon unsere Verantwortung. Und Jesus tut das hier. Er beurteilt sehr wohl, was sie getan hat. Er sagt: Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus nennt das, was sie getan hat, beim Namen: Trennung von Gott. Diese Frau ist in diesem Drama kein Opfer. Sie ist Täter. Genauso wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich von ihrer Angst leiten lassen. Sie hat sich von ihren Gefühlen leiten lassen. Die Pharisäer sind aus Angst zu Heuchlern geworden. Sie ist aus Gleichgültigkeit Gottes Gebot gegenüber zu einer Ehebrecherin geworden. Und beides begegnet Jesus in dieser Situation. Nicht nur die Boshaftigkeit der Pharisäer, die Falschheit, sondern auch dieser Ehebruch, dieses Missachten dessen, was Gott gesagt hat. Beides begegnet Jesus hier und beides bedeutet Trennung von Gott. Ich habe mich gefragt, ob wir oder ob ich mir möglicherweise so eine Taxonomie von Sünden angewöhnt habe, eine Kategorisierung von ganz schlimm bis hin zu Bagatelle. Aber beides bringt Jesus ans Kreuz. Auch die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott nicht mehr sofort. Jesus muss sie genauso am Kreuz tragen wie die großen Sünden. Wenn jemand Geld veruntreut, dann fallen wir aus allen Wolken. Aber mit unserem Geiz haben wir ganz gut zu leben gelernt. Wenn jemand fremd geht, dann sind wir entsetzt oder erschüttert. Aber an den Ehebruch in unserem Herzen haben wir uns gewöhnt. Sündige hinfort nicht mehr. Jesus sagt zu den Pharisäern: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und zu der Frau sagt er: Hat dich niemand verurteilt? Auch ich verurteile dich nicht. Was geschieht hier? Und ich glaube, das ist die eigentliche Schlüsselszene dieses ganzen Textes. Was geschieht hier? Fügt Jesus dem Gesetz, das Gott Mose und seinem Volk gegeben hat, etwas hinzu? Tod ja, das muss sein, aber jetzt nicht mehr durch jeden. Und hebt er dieses Gesetz damit nicht sogar faktisch auf, weil ja niemand ohne Schuld ist? Nein, das macht er nicht. Jesus hat gesagt, nicht ein Strichlein vom Gesetz wird vergehen. Selbst Jesus kann dieses Gesetz, das der Sünde sold, der tot ist, nicht einfach außer Kraft setzen. Sünde muss mit dem Blut eines unschuldigen Opfers bezahlt werden. Warum auch immer? Ja, das ist im Alten Testament so zu lesen, aber warum ist das so? Das ist eines für mich der großen Geheimnisse, aber es ist so. Gottes Wort sagt uns das. Und je moderner die Gesellschaft wird, desto mehr fallen wir aus der Zeit, habe ich den Eindruck. Auch Jesus kann dieses Gesetz, das der Sünde sold, der tot ist, nicht einfach außer Kraft setzen. Sünde muss mit dem Blut eines unschuldigen Opfers bezahlt werden. Und auch Jesus kann dieses Gesetz, das der Sünde sold, der tot ist, nicht einfach aufheben, und er will das nicht. Denn Gottes Gesetz ist keine Festlegung, die man ändern könnte, sondern Gottes Gesetz beschreibt, wie die Dinge sind. Das ist nicht zu ändern. Wenn Gott Mose vor tausenden von Jahren gesagt hat, Ehebruch ist so schlimm, wer das tut, muss sterben, dann gilt das heute auch noch, weil er sich nicht verändert hat. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sagt Jesus. Jesus lässt hier nicht einfach Gnade vor Recht ergehen, wie so ein milder, gütiger König, der die Macht dazu hätte. Jesus lässt hier nicht einfach Gnade vor Recht ergehen, sondern wenn er zu der Frau sagt, auch ich verurteile dich nicht, dann weiß er, dass er an ihrer Stelle verurteilt werden wird. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Diese Geschichte endet nicht unblutig. Aber das Blut, das fließen muss, fließt am Kreuz. Und es ist Jesu Blut. Ich komme zum Schluss. Dieser Text ist keine Geschichte, die wir von außen betrachten könnten, wie eine Filmszene, wie dieses Video, sondern es ist ein Text, der schildert, was täglich mit uns passiert. Der Ankläger, der tritt vor Gott und sagt, das und das und das ist geschehen. Und er beruft sich dabei auf das Gesetz, darauf, wie die Dinge sind, auf das, was nicht sein darf, was den Tod verdient. Täglich tritt der Ankläger vor Gott und klagt uns an. Und wenn Jesus heute und morgen und auch übermorgen mit Sicherheit zu dir und zu mir sagen wird, ich verurteile dich nicht, dann kann er das, weil er an unserer Stelle verurteilt worden ist. Jesus lässt in dieser Geschichte und auch in unserem Leben nicht einfach Gnade vor Recht ergehen, sondern er sorgt dafür, dass Gerechtigkeit geschieht an ihm und dass uns Gnade zuteil wird. Und er sagt auch zu uns, geh hin und sündige von nun an nicht mehr. Das fällt schnell unter den Tisch, dieser letzte Satz, aber darum geht's. Geh hin und sündige von nun an nicht mehr. Ich lese aus dem ersten Johannesbrief. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Fürsprecher, einen Anwalt bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Amen.